Reboot Academia. Forschung und Lehre neu gedacht.
So, ich sitze hier mit der Claudia Frick in der TH Köln und freue mich richtig, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir heute zu sprechen. Stell dich doch am besten erstmal vor. Wer bist du eigentlich? Was machst du?
Ja, erstmal schön, dass du da bist und hergekommen bist. Mein Name ist Claudia Frick. Ich arbeite hier an der Technischen Hochschule in Köln und bin Professorin am Institut für Informationswissenschaft und zwar genau gesagt im Fachgebiet Informationsdienstleistungen und Wissenschaftskommunikation.
Super. Ja, wir fangen immer an, den Podcast mit einer kleinen Blitzrunde. Also ich stelle dir eine kurze Frage und du gibst mir eine kurze Antwort dazu.
Okay.
Wir fangen einfach an. Kaffee oder Tee?
Tee.
Twitter oder Telefonat?
Twitter.
Bist du eher ein Mensch mit positiver Energie oder bist du eher für konstruktive Kritik?
Konstruktive Kritik.
Publish oder Perish?
Perish.
Hast du ein persönliches Vorbild und wenn ja, wer ist es?
Ein persönliches Vorbild? Wenn ich an Wissenschaft denke, dann definitiv mein Doktorvater. Der Professor Heini Wernli von der ETH in Zürich, der hat mich sehr geprägt.
Kannst du vielleicht kurz ausführen?
Ja, klar. Mein Professor, der war super, was Lehre anging und was die Betreuung anging. Also exzellente Wissenschaft ist das eine, aber was Betreuung und Menschlichkeit und wie erkläre ich eigentlich den Inhalt meiner Wissenschaft so verständlich, dass Studierende das mitnehmen und sie sich dafür auch noch begeistern, das hat der Mann einfach im Blut. Und genau so möchte ich eigentlich auch sein.
Super. Was ist für dich die beste Erfindung der Menschheit?
Vielleicht ist es keine Erfindung, aber eine Entwicklungssprache. Also, dass wir uns unterhalten können, dass wir sprechen können, dass wir unsere komplexen Gefühle, Gedankengänge und Ideen austauschen können. Ohne Sprache wäre das viel, viel schwieriger. Also, es ist ja die präziseste Form der Kommunikation an vielen Stellen.
Eine Sache, die einem keiner beibringt und die man unbedingt lernen sollte.
Gelassenheit.
Hast du das?
Nein, aber ich arbeite daran.
Okay, sehr cool. Das war's schon mit der Blitzrunde, das war schon mal sehr cool. Und dann steigen wir auch gleich mal ins Thema ein. Ich würde gerne mal anfangen mit deinem Werdegang, weil du warst ja mal Meteorologin und heute bist du Bibliothekarin und kümmerst dich um Informationen. Wie kam es dazu?
Ja, das war definitiv nicht geplant. Das kann ich dazu sagen. Ich bin studierte Meteorologin. Das ist ein Unterschied zwischen Meteorologie und Metrologie. Metrologie sich mit dem Messen beschäftigt, also mit dem Messen von Abständen oder Zeiten. Und Meteorologie ist Atmosphärenphysik. Also ich habe Physik studiert und habe dann auf dem Weg festgestellt, dass mich Meteorologie als Teilgebiet viel mehr interessiert und habe mich dann darauf spezialisiert und habe dann mein Diplom gemacht in Mainz und bin dann nach Zürich zur Promotion und habe dort auch meinen Doktortitel bekommen und habe mich beschäftigt mit dem Schmelzen von Schnee.
Sehr schön.
Und der numerischen Modellierung von Schneefall. Und ich wollte auch eigentlich bleiben und Forschung ist ein wirklich tolles Arbeitsgebiet und spannend. Aber ich glaube, wir wissen alle, spätestens seit Ich bin Hanna, dass Arbeiten in der Wissenschaft nicht immer einfach ist. Und ich bin dann beim Deutschen Wetterdienst gewesen auf einem Zeitvertrag. Ich war an der Universität zu Köln auf einem Zeitvertrag und habe dann irgendwann festgestellt, dass Postdoc wirklich schön ist und Spaß macht, aber ich brauchte was Stabileres im Leben und wollte auch mehr Kommunikation machen, mehr mit Menschen arbeiten und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und dann habe ich mich umgeschaut und habe überlegt, wo ich reinpasse und in der wissenschaftlichen Bibliothek hat es perfekt gepasst, wie die Faust aufs Auge. Und dann bin ich in eine wissenschaftliche Bibliothek in Jülich im Forschungszentrum und habe dort meine Leidenschaft für das Bibliothekarische entdeckt. Und vereine da quasi Wissenschaft mit bibliothekarischem Wissen. Und das hat mich dann irgendwann zu diesem Lehrauftrag hier geführt, nachdem ich hier erst meinen Master gemacht habe. Und dann habe ich den Lehrauftrag gemacht und dann habe ich gedacht, da kann ich doch auch versuchen, eine Professur zu kriegen. Und die Hochschule hat gesagt, ja, das findet sie gut.
Das finde ich auch gut, dass du das bekommen hast, weil es ist immer interessant, dir bei deinen Sachen zu folgen. Du machst ja viel nebenbei auch, was man jetzt so mitbekommt. Also du bist sehr aktiv auf Twitter, du hast einen Twitch-Kanal. Vielleicht kannst du da drüber kurz was erzählen.
Ich glaube, zu Twitter kann man gar nicht so viel erzählen, außer dass vielleicht bei meinem Twitter-Kanal wichtig ist, zu wissen, dass ich nicht trenne zwischen beruflich und privat. Was viele ja machen, was auch völlig in Ordnung ist. Ich habe für mich nur irgendwann festgestellt, dass ich eine Person bin und ich Privates und Berufliches zwar gedanklich oft trennen kann, aber nicht persönlich, also nicht von meiner Persönlichkeit. Deswegen ist mein Twitter-Account, wer immer mir da folgt, voll mit allem. Also da kann man dann von meinem Privatleben bis zu meinen beruflichen Sachen alles lesen und muss dann damit zurechtkommen. Auf Twitch mache ich es anders. Auf Twitch habe ich einen eigenen Kanal. Wer Twitch noch nicht kennt, das ist ein Livestreaming-Kanal für GamerInnen. Also man spielt Videospiele und filmt sich dabei und zeigt seinen Bildschirm und Leute können dabei mit Rätseln, mit Raten zugucken und mit einem schreiben und chatten. Und das mache ich privat. Da habe ich einen eigenen Twitch-Kanal, wo ich zocke, zuletzt Minecraft oder Borderlands. Und dann habe ich aber einen zweiten Twitch-Kanal zusammen mit Lambert und Henning, zwei Kollegen, mit denen wir dann quasi zusammen Wissenschaftskommunikation auf Twitch machen. Und ich glaube, da haben wir uns mal kennengelernt.
Wie ist das gekommen, dass sozusagen Wissenschaftskommunikation auch ein Teil deiner Arbeit geworden ist?
Also im Prinzip ist es eigentlich so gekommen, dass ich schon immer gerne über Wissenschaft geredet habe. Und was mich vielleicht da ein bisschen besonders macht, ist, dass ich liebe Wissenschaft, aber es gibt nicht die eine Wissenschaft, die ich total toll finde oder das eine Thema, über das ich gerne viel rede, sondern mich interessiert so, wie funktioniert Wissenschaft allgemein, was haben alle Wissenschaftsgebiete gemeinsam, was haben sie nicht gemeinsam, was ist ganz unterschiedlich. Und das ist ja was man mitbekommt in der wissenschaftlichen Bibliothek. Wenn man die Leute betreut beim Publizieren ihrer Arbeiten, dann sieht man, wie unterschiedlich schon in den eher ingenieurwissenschaftlichen Bereichen bestimmte Gebiete sind. Und darüber wollte ich halt irgendwann reden. Und das ist dann quasi so eine Meta-Ebene, also so Kommunikation über Kommunikation in der Wissenschaft. Und mit der Idee bin ich da ursprünglich rangegangen und so läuft es auch im Moment noch.
Ja, das ist irgendwie super spannend zu sehen, auch wie das auch zusammengehört. Also die Informationswissenschaft und die Wissenschaftskommunikation, das spielt ja irgendwie Hand in Hand auch, oder?
Ja, man kann das natürlich trennen, aber ich finde, es gehört für mich natürlich in meinem Gebiet einfach zusammen, weil Informationen leben ja davon, dass man sie vermittelt und dass man sie kommuniziert. Und eine Information braucht ja jemanden, der vermittelt und jemanden, der diese Information liefert oder etwas, das die Information liefert. Und wie das passiert im Kontext von Wissenschaftskommunikation, ist dann halt das wirklich besonders Spannende. Also wie kommt die Information von der forschenden Person weg und wo geht sie hin und wie geht sie wohin?
Ja, in dem Podcast geht es ja darum, dass wir darüber nachdenken, wie soll Forschung in Zukunft aussehen? Also wenn ich mir die ultimative Uni der Zukunft vorstelle, wie soll das mal aussehen? Hast du da Ideen, wie sozusagen die Bibliothek der Zukunft aussieht und wie Wissenschaftskommunikation der Zukunft aussehen könnte?
Vielleicht kann ich ganz klein anfangen. Wenn man so mit Forschung und Lehre sich anschaut und überlegt, dass man ja am Ende eben gerne Forschende hätte, die Wissenschaftskommunikation betreiben, also die kommunikativ sind, die veröffentlichen, die aber auch ihre Wissenschaft an die Öffentlichkeit kommunizieren, an verschiedene Zielgruppen quasi weitergeben, dann ist für mich etwas, das in Zukunft ganz, ganz wichtig ist und was wir bisher noch viel zu wenig beachten, wie vermitteln wir das eigentlich und diese Kompetenzen überhaupt in der Lehre? Machen wir das überhaupt oder machen wir das nicht? Weil wir können ja nicht erwarten, dass Forschende, ohne dass da Erfahrung zu haben oder zu wissen, wie es funktioniert, plötzlich Wissenschaftskommunikation betreiben. Sei es jetzt intern, also das Publizieren von wissenschaftlichen Artikeln, aber auch extern, also an die Öffentlichkeit. Und da fehlt in der Lehre noch ganz, ganz viel. Und wenn ich mir vorstelle, dass Forschung in Zukunft ganz viel kommuniziert und offener und direkter kommuniziert, gerade im Sinne von Open Science auch alles kommuniziert und bereitstellt, was geht, dann braucht man da Skills für und die muss man in der Lehre schon vermitteln. Und das heißt, wenn ich mir meine Zukunft vorstelle, heißt das im Umkehrschluss, wir müssen jetzt was an der Lehre machen, damit in Zukunft die Forschung kommunikativer wird.
Welche Skills braucht man so, um gute Wissenschaftskommunikation zu machen?
Ah, ganz, ganz, ganz vielfältige Skills. Es kommt halt auch drauf an, wie man kommunizieren will. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich überlegt, welcher Kommunikationstyp, welcher Mensch bin ich, wie möchte ich kommunizieren. Das macht es natürlich mit Hinblick auf Lehre, wie vermitteln wir das, schwierig, wenn man das etwas Individuelles ist. Weil der wichtigste Skill, die man braucht, ist natürlich die Begeisterung am Kommunizieren. Und es ist natürlich vollkommen in Ordnung, wenn jemand sagt, nee, das ist jetzt nicht so meins. Aber die Skills trotzdem zu vermitteln, die man darüber hinaus noch braucht, ist auf jeden Fall wichtig. Und ohne das Schreiben wissenschaftlicher Veröffentlichungen kommt man gar nicht vorwärts in der Wissenschaft. Das heißt, diese Fähigkeit braucht man. Also angefangen bei, wie recherchiere ich richtig, über wie ist eigentlich genau die Sprache, wie formuliere ich etwas, wann ist es angebracht, ein Zitat zu bringen, wann nicht, wie zitiere ich überhaupt korrekt in Text, am Ende des Textes. Das sind Sachen, die lernen Studierende on the fly, weil sie Hausarbeiten schreiben müssen oder am Ende eben ihre Bachelor- oder ihre Masterarbeit steht. Aber die gezielt nochmal zu fördern und das auch in die Lehre einzubinden, passiert noch nicht an allen Stellen. Also Bibliotheken arbeiten daran und bieten auch ganz viel an, was auch in dem Curricula so langsam mal ankommt. Aber das wird noch nicht als zentraler Bestandteil von Lehre gesehen.
Glaubst du, dass unsere Paper schlechter sind, als sie sein könnten? Also allein aus der Kommunikationsperspektive?
Ja.
Also ich habe schon oft das Gefühl, dass wenn ich ein Paper lese, dass ich es erst nicht verstehe und vor allem oft nicht verstehe, weil die Leute es mir nicht gut erklären. So.
Definitiv. Also ich lese gerade ein Paper als im Begutachtungsprozess, im Peer Review, bis du eben gekommen bist, habe ich das gelesen. Und ich war gerade an einer Stelle, wo eine statistische Methode angewendet wurde und ich saß da und dachte so, ich kenne diese Methode, aber ich habe sie anhand der Beschreibung nicht verstanden. Und da fängt es ja schon an. Also wenn man mir nicht mit einfachen Worten beschreiben kann, wie die Methode funktioniert und was ich daraus erwarte, und das geht, das kann man, dann ist das Paper nicht allgemeinverständlich. Das ist zwar machbar, ich kann das ja alles nachlesen und in den Referenzen nachlesen, aber das macht das Lesen des Papers so unfassbar schwer und an der Stelle kann es einfach nur besser werden.
Ja. Aber es geht ja dann sozusagen bei der Kommunikation auch über nur Paperschreiben hinaus. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte Wissenschaftskommunikation via irgendwie Zeitschriftenartikel machen, über Podcasts, über Twitter, über alles. Da gibt es ja ganz viele Sachen. Kann ich mich heute in die Richtung schon weiterbilden? Und wo würdest du empfehlen, dass man anfängt irgendwie? Oder kennst also
man,
du da was?
Ja. Man kann sich ja weiterbilden in seiner Freizeit, man studiert, um sowas zu machen. Es fehlt noch ein bisschen daran, solche Sachen zum Beispiel auch als Prüfungsformate anzunehmen. Also wieso sollte man nicht eine Podcast-Folge aufzeichnen lassen? Und ich weiß, dass bei mir im Studiengang, in den Studiengängen hier so etwas passiert. Also ich habe auch eine Vorlesung, wo die Studierenden für mich keine Hausarbeit schreiben, sondern die schreiben einen Wikipedia-Artikel. Und das ist natürlich eine ganz andere Sprache, die man verwenden muss. Und ich glaube, in dieser Art das einzuführen und in dieser Art die Skills zu vermitteln, ist eine ganz andere Herangehensweise und auch viel wertvoller, als wenn das jemand nur in der Freizeit macht, in Anführungsstrichen nur. Weil die Skills eigentlich für alle relevant sind. Und auch wenn man danach nie wieder einen Podcast aufzeichnet, hat man da auf jeden Fall was mitgenommen. Da gibt es natürlich immer dieses Zögern. Ja, aber das ist ja dann keine ausführliche Hausarbeit. Dann ist natürlich nicht ordentlich zitiert und mit Referenzen. Aber ein wissenschaftlich komplexes Thema, das man in einer Hausarbeit schön kompliziert ausformulieren kann, nochmal so aufzubereiten, dass es in einem Wikipedia-Artikel lesbar ist oder in einem Podcast verständlich. Diese Transformation, diese Ebene noch zu schaffen, ist eigentlich nochmal komplizierter Und man merkt trotzdem, ob die Leute sich mit dem Thema beschäftigt haben oder nicht.
Voll, ja, auf jeden Fall. Das mit dem Wikipedia-Artikel finde ich super spannend. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen? Auch wie findet ihr Themen, wo man noch was schreiben kann und so? Das finde ich richtig spannend.
In dem Fall ist das tatsächlich so, es gibt den Wikipedia-Artikel. Das ist eine Vorlesung zum Thema Predatory Publishing, also Raubverlage in der Wissenschaft, die so tun, als wären sie wissenschaftlich seriöse Verlage, aber eigentlich gegen Geld alles veröffentlichen, was man ihnen hinlegt, und sei es ein Kochrezept. Und da gibt es einen Wikipedia-Artikel zu. Und der ist schlecht. Der spiegelt nicht ganz so den aktuellen Forschungsstand wider oder ist nicht so, also nicht ausführlich genug oder ist an manchen Stellen einfach zu dünn. Und wir haben uns diesen Wikipedia-Artikel quasi dann angesehen, und die Aufgabe für die Studierenden ist es quasi, den neu zu verfassen. Den einfach mal wegzunehmen, wegzulegen und den neu zu schreiben. Und wir gucken dann, ob wir den einstellen oder nicht. Also wir schauen erstmal, was wir rausbekommen, und gegebenenfalls stellen wir dann eine neue Version ein, die dann hoffentlich besser ist. Ich bin gespannt, was rauskommt. Das läuft noch.
Das ist super cool. Also arbeiten alle gemeinsam am gleichen Artikel oder schreibt jeder seinen eigenen?
Wir haben kleinere Gruppen.
Okay.
Also es gibt dann am Ende, glaube ich, 4 oder 5 Varianten, und dann werden wir uns, denke ich, da einfach zusammensetzen und nochmal mit allen auf alles drauf gucken und uns überlegen, ob wir aus denen, was wir haben, dann einen gemeinsamen schreiben und den reinstellen. Aber das wird dann eine Abenteuerreise. Wer weiß, wir wissen ja, wie es ist, wenn man Dinge in Wikipedia editiert. Das gibt ja manchmal große Konsequenzen. Aber das ist auch etwas, was man lernen muss. Und wir wollen ja auch, dass Wikipedia-Artikel besser werden.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, das, also ich finde es auch super cool für die Studierenden, weil sie dann wirklich auch was machen, was dann nicht in irgendeiner Schublade verschwindet und für immer tot ist, sondern es ist dann irgendwie was Lebendiges, was auch irgendwie weiterlebt.
Ja, und man lernt auch, wie ist eigentlich so ein Wikipedia-Artikel aufgebaut?
Ja.
Also welche Elemente hat der und wovon lebt der? Zum Beispiel von den Verlinkungen oder von so einem kurzen Abriss-Tabellenteil? Was sind die Einzelreferenzen? Was sind die Weblinks? Da muss man sich erstmal miteinander auseinandersetzen mit diesem Thema. Und da lernen die quasi nebenbei noch viel mehr als das, was inhaltlich eigentlich gefragt ist. Und ich glaube, die Komponente, die brauchen wir in Zukunft noch viel, viel mehr.
Wie ist es mit Wikipedia und Informationswissenschaft? Also wenn ich jetzt so wieder den Bogen zurückschlage zur Informationswissenschaft, dann denke ich jetzt gerade so, eigentlich müsste Wikipedia und so das Internet an sich ja auch irgendwie da eine Rolle spielen, weil es gibt ja heute nicht mehr nur Bücher und Zeitschriften, sondern man hat ja auch eigentlich viel mehr online. Wie hängt das alles zusammen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ach, das hängt alles sehr, sehr eng zusammen. Ich musste gerade lachen, weil mir einfiel, dass die größte Mailingliste, wir haben eine große Mailingliste der Bibliothekswelt in Deutschland, dass die INET-BIB heißt, wegen Internet und Bibliothek. Also allein da hängt es schon zusammen.
Sehr gut.
Aber wenn es um die Verknüpfung von Wikipedia und Informationswissenschaft geht, da kann ich nur vertrauensvoll an Lambert weiterreichen, den Staffelstab, weil er da noch viel mehr drin ist als ich. Aber da ist ganz, ganz viel an Zusammenarbeit. Also Wikimedia und die Bibliothekswelt arbeitet viel zusammen. Sei es jetzt an der Bereitstellung von Daten, am Arbeiten von Schnittstellen oder der Kuration von Daten. Die haben auch so Projekte, wo eben gemeinsam Normdaten erstellt werden. Also die Personendaten alle einzeln normiert werden und dann verknüpft werden mit den Werken der Personen oder mit den Wikipedia-Artikel oder mit solchen Bildern und welche Daten auch immer bei Wikimedia vorliegen. Und da passiert ganz, ganz viel gemeinsam an Projekten. Und ich kann mich daran erinnern, auch mal so einen richtigen Wikipedia, wie so eine Art Hackathon, wo man ganz, ganz viel editiert und gemeinsam versucht zu verbessern. Also da ist quasi eine ganz große Bandbreite an Zusammenarbeit. Weil natürlich ist das Anliegen eben von Bibliotheken das Bereitstellen von gesicherten und qualitativen Informationen. Und die dann auch dorthin zu bringen, wo sie ankommen sollen, ist ja das Wichtige. Und in einem Buch, das gedruckt irgendwo steht, ist die Information erstmal in der Welt, wie wir jetzt leben, relativ abgeschlossen und nur für eine Person zugänglich. gleichzeitig.
Also es ist sozusagen die Aufgabe von BibliothekarInnen der Zukunft schon sehr stark auch im Internet oder in digitalen Daten.
Ja, also es ist auch jetzt schon der Fall. Also das Bereitstellen von Repositorien, auf denen Publikationen verfügbar gemacht werden, das Pflegen der Metadaten dort, die ganzen Kataloge sind ja auch öffentlich zugänglich. Und das ist etwas, wo Bibliotheken ganz von Anfang an schon dabei waren. Also wenn man so in die Geschichte von Internet und Computern und Bibliotheken schaut, dann war das ganz am Anfang schon einfach ganz wichtig, dass Bibliotheken mit Computern gearbeitet haben. Das waren im Forschungszentrum Jülich auch eine der ersten Stellen, wo der Computer stand in der Bibliothek, weil man natürlich so einfacher in einem Katalog recherchieren kann, als einen Zettelkasten rauszuholen. Und konnte man sich dann noch mit dem Netzwerk verbinden und hatte eine Verbindung zur Bibliothek und konnte seine eine Abfrage machen und bekam eins zurück. Also Bibliotheken sind da von Anfang an dabei und werden da auch dabei bleiben.
Ja, das ist irgendwie witzig, weil früher dachte ich immer so, Bibliothekare, das sind so mega langweilige Menschen, die Bücher mögen. Und habe mir halt immer so Leute vorgestellt, die dann in so einer Bücherei sitzen. Aber eigentlich ist es ja auch ein mega cooler, moderner Job so.
Ja.
Mit einem altbackenen Namen irgendwie.
Ja, das ist übrigens auch was heiß diskutiertes in der Bibliothekscommunity. Sollten wir eigentlich noch BibliothekarInnen heißen oder brauchen wir einen anderen Namen? Weil man eben dieses Image hat. Also das ist jetzt nicht mal mehr zwingend davon geprägt, dass die Leute so sind, sondern vielleicht auch, also medial durchaus geprägt. Also wenn man an BibliothekarInnen denkt, die man kennt aus Film, Fernsehen, Serien, Büchern, dann sind die ja sehr stilistisch. Und natürlich gibt es solche Leute auch in Bibliotheken und das ist auch völlig, völlig legitim und in Ordnung. Aber der Beruf und die Personen, die da sind, sind mittlerweile so vielfältig und anders. Also wenn ich an die vielen Leute denke, die in Jugendbibliotheken arbeiten oder Kinderbibliotheken und da Leseevents organisieren und Veranstaltungen und Führungen machen und eine Leserallye oder eine Recherche-Rallye, das sind ja ganz andere Sachen. Ich habe in meiner Tätigkeit in der Bibliothek so selten Bücher in der Hand gehabt. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe Schulungen gegeben, ich habe Leuten erklärt, wie man einen wissenschaftlichen Artikel schreibt. Ich habe programmiert, Webseite und das Repositorium, aber ich habe keine Bücher aus dem Regal gezogen und wieder zurückgestellt. Das ist immer noch eine wichtige Aufgabe. Ohne gedruckte Bücher geht es auch heute noch nicht. Gerade alte Sachen, das ist ja nicht alles digitalisiert. Und je nach Rechtslage ist es auch schwierig, E-Books in der Bibliothek zu haben und sie zu verleihen. Aber das ist die Zukunft und in die Richtung geht's. Und die Leute da sind alles andere als das, was man dem Klischeehaften entnehmen kann. Oder wie ich gerne sage, never underestimate a librarian.
Das werden wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr tun. Also zumindest die Leute, die den Podcast hören, werden es sicher nicht mehr tun. Wir haben jetzt schon über einige Sachen gesprochen. Gibt es noch irgendein Thema, wo du sagst, okay, wenn wir über so die Uni der Zukunft sprechen, über die Forschung der Zukunft, die Lehre der Zukunft, wo du sagen würdest, okay, das ist was, worüber wir auf jeden Fall noch sprechen sollten?
Nichts, was direkt mit Information und Kommunikation zu tun hat.
Aber?
Aber ich denke gerade an die Zeit, in der wir jetzt gerade leben und an Corona und Pandemie oder jetzt in diesem Augenblick, in dem hier das Hochwasser in Köln hochsteigt, denke ich daran, wie die digitale Lehre abgelaufen ist in den letzten anderthalb Jahren oder für mich ja erst seit einem Jahr, weil ich ja noch nicht so lange hier die Lehre mache. Aber ich merke schon, dass wir da noch nicht so ganz vorbereitet sind und dass unsere Art, wie wir Lehre machen, da auch gar nicht zu passt. Also so diese Vorstellung vom Semester und jede Woche trifft man sich und macht seine Vorlesung, das ist so und ist so in uns drin und so bereiten wir auch unsere Lehrinhalte vor und so arbeiten wir. Aber wir sollten uns mal fragen, ob das eigentlich noch Sinn macht und ob das vielleicht in einer Welt, in der wir mehr auf Klimaschutz achten müssen und mehr darauf, vielleicht nicht mehr so viel zu fahren oder nicht alle müssen in dieselbe Stadt ziehen, nicht vielleicht anders ranzugehen. Ob wir nicht mit Präsenzphasen arbeiten, in denen alle zusammenkommen und etwas zusammen machen und ansonsten mit digitaler Lehre arbeiten. Und da muss man natürlich Inhalte ganz anders aufbereiten und anders mit umgehen. Aber ich glaube, wir kommen da gar nicht drum herum. Egal, sei es jetzt wegen Klimawandel oder wegen sonstiger Naturkatastrophen. Wir werden uns verändern, unsere Gesellschaft verändert sich, wir kommen anders zusammen. Und ich glaube, da ist die Lehre noch so ein bisschen in dem Korsett gefangen, das es hat. Alles ist in Semester eingeteilt und alles ist in jede Wochenstunde eingeteilt. Und da können wir noch viel, viel verändern und viel machen. Vielleicht studieren dann die besseren Ideen als ich, weil die noch nicht so fest da drin sitzen. Ich glaube, sowas ist auch wichtig, dass wir da nochmal drüber nachdenken, wie machen wir Lehre, wie machen wir Forschung, wie arbeiten wir zusammen. Und da ist es einfach wichtig, dass man das nicht alleine sich erdenkt, nicht alleine Konzepte macht, sondern dass man das in kommunikativen Prozessen macht mit allen Beteiligten. Also auch mit Studierenden, die auf der anderen Seite sitzen und diese Lehre annehmen müssen. Das ist ein langer kommunikativer Prozess, aber der fängt, denke ich, bald mal an.
Ja, wir fangen hier an. Das ja. ist, was wir hier gerade tun.
Bitte, bitte.
Ja. Auf jeden Fall. Und wenn du dir das so vorstellst, würdest du dann sagen, man soll gar nicht mehr in Semestern denken? Oder eher, also hast du da schon mehr Gedanken dazu? Oder
eher so ich glaube, in Semestern denken brauchen wir nicht mehr. Wir können denken. Mhm. Und die Inhalte, die wir vermitteln wollen, oder die Ideen, die Konzepte, die wir vermitteln wollen, oder die gelernt werden sollen, die kann man sicher in Einheiten packen. Aber dass die genau in ein zeitliches Semester passen, dafür sehe ich gar keinen Grund. Und auch nicht, dass alle in dieselbe zeitliche Korsett passen. Dafür sehe ich eigentlich auch keinen Grund. Ich glaube, da kann man viel freier gestalten, wenn man Vorlesungen oder Lehrveranstaltungen eher nach Lehrinhalt zusammenbringt und dann schaut, wie kann ich das einteilen in kompakte Einheiten und wie geht das dann zusammen? Anstatt direkt von Anfang an zu sagen, naja, wir haben halt 12 Wochen und auf diese verteile ich jetzt meinen Inhalt. Das braucht man gar nicht. Und ich glaube, davon könnten wir uns mal lösen. Aber das erfordert viel Mut, glaube ich, und viel Erforschungsgeist.
Wie kommt es eigentlich, dass wir Semester haben?
Keine Ahnung. Ich habe auch kurz darüber nachgedacht, aber es führt mir keine Antwort an.
Das ist wahrscheinlich, damit man zwischendrin arbeiten kann. Oder also, weil die Semesterferien sind ja im Vergleich zu so Schulferien schon relativ lang.
Ja, da ist auch noch die Prüfungsphase mit drin.
Ja.
Da kann man ja eigentlich auch nicht mitarbeiten. Ich weiß es nicht. Und wie kommt es, dass man an Hochschulen der Bundeswehr, glaube ich, hat man Trimester? Warum?
Spannend. Wir haben offene Fragen.
Genau, wir haben Fragen. Was sagt denn die Wikipedia dazu?
Genau, das werden wir jetzt danach dann noch recherchieren.
Genau, wir reichen das nach.
Und wenn Leute zuhören und uns Antworten auf Twitter geben wollen, sind wir natürlich auch immer happy darüber.
Genau, Hashtag ich bin Semester.
Genau. Vielleicht sagst du noch kurz, wie du auf Twitter heißt, damit Leute dich finden können.
Oh, ich heiße auf Twitter so, wie ich überall heiße, und zwar Fuzzy Leapfrog.
Wie kommt der Name eigentlich?
Also Fuzzy heißt ja übersetzt flauschig und Leapfrog heißt Bockspringen oder Bocksprung, also flauschiges Bockspringen. Aber eigentlich kommt Fuzzy aus dem Begriff Fuzzy Logic, also so ein, man merkt schon, wo es herkommt. Und Leapfrog ist ein numerisches Integrationsschema, das in der Meteorologie für Wettervorhersagemodelle eingesetzt wird. Es ist ein voller Nerdname, aber er klingt so schön.
Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es so eine nerdige Erklärung wird, weil es eigentlich so ein süßer Handle ist, aber sehr cool. Ja,
nein, super. Da musst du noch ein bisschen, ich weiß auch nicht.
Ja, nee, das ist absolut cool. Ich bin ja immer pro Nerd. Okay, wir beenden das Interview immer mit einer großen Frage.
Noch größer als die Eingangsfrage. Okay.
Ja, also es ist sozusagen, schießt in die gleiche Richtung. Also der Titel dieser Einheit vom Podcast heißt Deine Vision für Lehre und oder Forschung. Mhm. Und die Frage ist, wenn es eine Sache gäbe, die du in Zukunft einführen könntest, was wäre das?
Oh mein Gott, da fallen mir jetzt zu viele ein.
Du darfst vielleicht auch zwei sagen.
Das eine wäre tatsächlich, dass in allen Studiengängen das Thema Wissenschaftskommunikation im Curriculum verankert werden sein sollte. Und zwar sowohl was das, wie arbeite ich wissenschaftlich für wissenschaftliche Texte, als auch den Teil, wie bereite ich Informationen eigentlich dann nochmal auf, um sie einer Öffentlichkeit zu vermitteln. Und wenn ich eine Sache ändern könnte, dann wäre es genau das, in alle Studiengänge zu verankern, weil ohne bleibt Wissenschaft isoliert und ohne dass Wissenschaft kommuniziert, funktioniert sie nicht. Und das müssen wir können und das müssen wir gut können. So, und das, dann, wenn nicht nur eine Sache, dann die.
Wenn du noch eine zweite dürftest.
Wenn ich noch eine zweite dürfte. Ich würde gerne einmal so alles entstauben. Weißt du, so diese starre Struktur, die man hat, so alles ist in Institute und in ProfessorInnen und in Postdocs eingeteilt. Und es gibt so hierarchische Strukturen, an die ich mich auch gerade noch gewöhne. Da würde ich gerne einmal durchwedeln und einmal durchfegen und alles mal durcheinander würfeln, weil ich habe den Eindruck, bei manchen Sachen sind einfach Studierende unfassbar kompetent und da könnte man mit denen gut arbeiten. Und an anderen Stellen ist es anders. Aber wenn man mehr zusammenarbeitet, anstatt irgendwie in Hierarchie zu denken, auch das würde unsere Wissenschaft besser machen. Aber da habe ich keine Idee, wie man das anpackt.
Da habe ich vielleicht Ideen, da können wir dann demnächst mal noch schauen, wie man das dann in die Praxis umsetzen kann in einer neuen Uni. Hm. Aber Stichwort Holokratie würde ich da nennen. Also das ist sozusagen ein Gegenmodell zur Hierarchie, wo im Prinzip man nicht so diese hierarchischen Bäume hat, sondern man hat Circles. Und in jedem Circle, jeder Circle befasst sich mit einem Oberthema und innerhalb der Circles gibt es dann Rollen. Aha. Und um sozusagen, es gibt schon einen Hierarchieteil in dem Sinne, dass jeder Circle hat einen Lead Link, also es ist sozusagen die Person, die Leute einstellt und die Rollen besetzt. Mhm. Aber jeder Circle wählt einen Rep-Link, das ist sowas wie ein Klassensprecher für den Circle. Mhm. Dann gibt es für jeden Circle einen Facilitator, der oder die die Meetings leitet und eine oder einen Secretary, die Person ist dann zuständig für Mitschreiben in Meetings und dass die Leute sich an die Regeln halten von dieser Holokratie, dass halt keine, dass zum Beispiel der Leadling sich an die Aufgaben hält, die er oder sie hat. Und nicht die Aufgaben von den Replinks wegzieht zum Beispiel.
Ich habe sowas schon mal gesehen im kleinen Maßstab, ja. Wenn man so eine Uni organisieren könnte. Tell me more.
Ja, also alle, die jetzt zuhören und du auch, stay tuned. Wir haben Ideen, wir sammeln dafür Ideen und haben ein großes vor. Vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast, auch jetzt gegeben der verrückten Umstände, die gerade hier in der Umgebung herrschen mit den Hochwassern. Also ich hätte vollstes Verständnis gehabt, wenn du gesagt hättest, nee, dafür habe ich jetzt keinen Kopf. Aber es war super, mit dir zu sprechen und ich habe auch wirklich viel mitgenommen und viele Ideen, die man in die Uni der Zukunft einbauen kann.
Ja, ich freue mich, dass du da warst.